dann sage ich Servus und hallo, willkommen bei eurem Lieblingspodcast Couple Classics, der Expertenpodcast für Paare, Eltern und solche, die es werden wollen oder auch nicht. Euer einziger Podcast im deutschsprachigen Raum zwischen Therapeutin und Patientin.
Ich liebe es, wenn du das sagst.
Yeah.
wir haben ziemlich gutes Feedback bekommen.
Mhm. Stimmt.
Zu dieser Folge toxische Beziehungen und Narzissmus. Mhm. Und viele können schon gar nicht erwarten, Folge 2 zu hören. Und wollen Tipps und Tricks von uns, von euch haben. Und als allererstes würde ich sagen, wir sind heute nicht zu zweit. Veronika, wen haben wir heute dabei?
Wolfgang, servus.
Servus.
Hallo. Weil wir gedacht haben, das Thema männlicher Narzissmus betrifft ja auch die männliche Spezies. Deswegen haben wir uns mal männliche Unterstützung heute geholt. Und nicht nur in der Technik ist heute Wolfgang dabei, sondern auch on cam. Da freuen wir uns sehr. Wir möchten heute noch ein paar Dinge zu dem Thema Narzissmus erklären, beschreiben und für Aufklärung sorgen. Wir haben euch versprochen, heute über die Ursachen von Narzissmus zu sprechen und dass wir gesagt haben, wir reden heute über den weiblichen Narzissmus. Tatsächlich in der Vorbereitung auf die Folge heute und auf das Feedback, was wir jetzt nach der ersten Folge bekommen haben, haben wir uns nochmal umentschieden und gesagt, wir machen heute nur noch zum normalen männlichen Narzissmus und es gibt eine ganze Folge zum Thema weiblichen Narzissmus oder Doppelfolge, das schauen wir dann, wahrscheinlich auch mit einem Gast. Und gehen da nochmal tiefer drauf ein, weil das sprengt einfach
die Zeit. Weiblicher Narzissmus haben wir gesagt und Narzissmus in Familienbeziehungen.
Ja, in Familien- und Freundesbeziehungen gibt es das ja auch sehr viel. Und da würden wir aber nochmal tiefer drauf eingehen in zwei eigenen Folgen. Heute wollten wir über das Thema Ursachen sprechen. Und du hattest mich ja, glaube ich, auch letztes Mal schon gefragt, wie ist eigentlich so die Gewichtung, was männlich oder weiblich betrifft.
Ja.
Und da habe ich uns natürlich ein bisschen was recherchiert. Es ist so, dass man sagen kann, dass der weibliche oder der männliche Anteil an Narzissten fast gleich ist. Ein bisschen mehr Männer als Frauen sind davon betroffen. Aber ganz grundsätzlich sind knapp 3-5% der Bevölkerung überhaupt klinisch diagnostiziert. 3-5%.
Ja.
Und wenn du dann überlegst, was du auf TikTok, Instagram oder sonst wo liest, da denkst du dir, es ist
jeder Zweite.
Jeder. Und da kommen wir auch zur letzten Folge zurück. Es gibt halt verschiedene Abstufungen, wo du sagst, man hat narzisstische Züge. Und es gibt eine Studie bzw. eine Meta-Analyse aus den USA. US-amerikanische Psychologen haben in einer Meta-Analyse von 355 Einzelstudien aus den letzten 35 Jahren mit über insgesamt 470.000 Teilnehmern das ausgewertet, wie viele Männer oder Frauen betroffen sind, ob das sich verändert hat in den letzten 35 Jahren. Und da kam eben raus, dass das ein minimaler Überhang in die männliche Seite geht, dass es aber auch in den letzten 35 Jahren sich nicht deutlich erhöht hat oder sich deutlich verändert hat. Das ist eigentlich ungefähr gleich geblieben. Wir wissen tatsächlich viel mehr über den weiblichen Narzissmus. Deswegen ist das, ja, muss man das ein bisschen rausrechnen, weil tatsächlich der weibliche Narzissmus ja nochmal anders aussieht. Da sind wir in der Grandiosität.
Ja.
Das Wort magst du ja besonders
ich
gern.
Ich.
Und da gehen wir eben später nochmal in der weiblichen Narzissmus-Folge rein und können also sagen, die begegnen uns überall, aber sowohl Männer als auch Frauen. Ihr habt ja beide Erfahrung in einer toxischen Beziehung.
Ja.
Mit einem vermeintlichen Narzisstin, einer vermeintlichen Narzisstin.
Mhm.
Wir sind bei dir, Veronika, letztes Mal schon so ein bisschen drauf eingegangen. Erzähl uns doch noch mal ein bisschen mehr. Hast du eine spezifische Erinnerung, die dir einfällt? Eine Situation?
Ja, also was, als ich jetzt mich mit der ersten Folge noch mal beschäftigt habe und habe so drüber nachgedacht und was mir eigentlich wichtig ist zu sagen, so insgesamt ist, das hast du ja letzte Folge schon gesagt, das kann ja jeden treffen.
Ja.
Und man ist da nicht so gefeit davor. Und das Perfide dran, als ich so drüber nachgedacht habe, für mich persönlich war, dass ich es ja bis eigentlich 5 Jahre lang, bis kurz vor Schluss, gar nicht gecheckt habe.
Ja.
Das ist eigentlich so ein bisschen das Schlimme, dass das erst so im Nachgang, wenn man so drüber nachdenkt, diese ganzen krassen Sachen, die da gelaufen sind, dann erst so, man hat es schon immer gefühlt währenddessen, weil man einfach nicht glücklich war und weil man das so runtergezogen hat und einfach, ja, die Beziehung so schwer gemacht hat, obwohl eine Beziehung ja eigentlich sich nie so schwer anfühlen sollte.
Eigentlich nicht, nee, genau.
Und ja.
Ich glaube, nur weil ich gleich Wolfgang noch mit reinholen will, du hast ja quasi, du warst ja der minderwertige Part in deiner narzisstischen Beziehung. Warst du das in deiner auch, Wolfgang?
Es gab schon Machtgefälle, ja. Also, und da war ich nicht oben, ne?
Krass, ne? Also, das muss man ja auch sagen. Jetzt, die Leute kennen euch auch schon ganz gut irgendwie, wo man sich denkt, hä, wieso passiert das euch? Und ihr seid doch irgendwie reflektiert und geht in die Paartherapie und seid irgendwie in einem guten Leben, habt euch irgendwie gut gefunden. Ja, auch solchen Menschen passiert das und ihr seid ja beide von der Struktur relativ unterschiedlich. Ja. In der Vorbesprechung für unsere nächste, übernächste Folge zum Thema Bindungstypen würde ich sagen, seid ihr sehr unterschiedlich, aber ergänzt euch in vielen Punkten und ihr habt beide in einer narzisstischen Beziehung gelebt. Wolfgang, was war bei dir rückblickend das Narzisstische?
Ja, also auch, also es ist für mich jetzt gar nicht so einfach, den Punkt auf die Wunde zu legen, aber es war eben dieses Machtgefälle und zwar dieses von hinten raus das Machtgefälle. Also und das war dann am Anfang war so vereinnahmend, ja. Also das, ich wurde da ein bisschen isoliert vom Freundeskreis so ein bisschen.
Können
meine Freunde gut bestätigen, dann, ach, ist doch viel schöner mit mir und das wäre doch so schön und so weiter. Und wenn man irgendwann. Und ich habe ja eigentlich einen sehr, sehr guten Freundeskreis damals gehabt und habe ich immer noch, also das ist ja noch mein Alter. Und irgendwann, wenn ich versucht habe, da so wieder zurückzukommen, dann ist das immer mehr eskaliert und zwar in einer Form und Weise, mit der ich nicht umgehen konnte und die so einige Grenzen übersprungen hat und weil man das eigentlich nicht will, also ich will das nicht, hast sich dann immer wieder zu der Frau hinbewegt, ja. Und das war eigentlich ein abgekartet, also nicht ein abgekartetes Spiel, aber es war
berechnet.
Es war nicht fair, ja. Mhm. Also genau, man ist da gar nicht rausgekommen, ja. Also am Ende des Tages habe ich mich schlecht gefühlt, wenn ich da raus wollte, ja. Also wenn sie dann war sie im Endeffekt traurig oder hat dann irgendwann sogar eine Ultima Ratio sich gedroht, sich sogar zu verletzen, war richtig krass.
Ja. Oh, okay.
Und,
weiblicher Narzissmus, da sind wir wieder Opfertäter, ne?
Ja,
also das ist auch nochmal krasser als jetzt bei dir, vielleicht mit deinem Ex-Freund. Mhm. Da merkt man so dieses Wenn du nicht, dann.
Genau. Das war, ja, also es war schwierig, nicht der Böse zu sein und trotzdem das Richtige zu tun, ja. Also.
Und jeder von euch, so für unsere Zuschauer, die sich ja irgendwie wünschen, kann ich das irgendwie vergleichen, kann ich das irgendwie mit mir, mit meiner Situation, kann ich da irgendwie relaten? Habt ihr beide eine bestimmte Situation, die für euch so ein Schlüsselereignis war, wo ihr auch vielleicht angefangen habt, umzudenken?
Ja.
Ja?
Meins war ziemlich krass.
Ja.
Also das war dann auch recht explizit, muss man sagen. Ja, also das Beste war, das ist schon lange, lange her, da war ich auf einer nicht ganz unwichtigen Feier für mich. Und das war dann ganz krass. Also ich bin eigentlich, glaube ich, manchmal schon netter. Und da ging es irgendeinem...
Oh, ja.
Und da ging es irgendeinem, ging es nicht gut. Ich weiß gar nicht mehr genau, was da war. Völlig, aber ist auch nicht wichtig. Und dann habe ich gemeint, jetzt lass uns mal rausgehen hier aus der Feier und lass mal so ein bisschen raus aus der Situation gehen. Und habe dann mit dem gequatscht. Und dann auf einmal kam sie an, so quasi, ja, die war, glaube ich, ziemlich aufgewühlt, weil sie dachte, ich wäre sonst wo mit irgendwelchen Leuten unterwegs und so weiter. Und dann,
Misstrauen,
ja. Und dann habe ich gemeint, nee, ich habe mich jetzt hier um einen gekümmert, ja. Und dann hat die mich vor meinen ganzen Freunden da wirklich bloßgestellt, ja. Dann in der Dynamik habe ich das nicht ganz akzeptiert, sage ich mal. Und das Ganze ist dann geändert, dass die dann auf meinen Fuß gesprungen ist und mir den Zeh gebrochen hat. Also war dann schon auch verletzend, ja. Also die war, ja, das war, und da war es dann schon klar, also das ist jetzt hier keine normale Beziehung mehr. Lustigerweise im Nachgang, also ein, zwei Tage später, wo ich dann doch wieder versucht habe, das zu kitten, aus welchen Gründen auch immer,
war ich dann trotzdem der Schuld. Wir über die Beziehungstypen sprechen.
Aber dann war ich schuldig und bin ein bisschen als der Schuldige, du hättest mich vorher abmelden müssen, hättest das und das machen müssen. Und es war in dem Moment so, ja, hätte ich vielleicht, also ich wusste ja, wie sie drauf ist und in dem Moment war es so ein bisschen logisch, es war ja auch so ein bisschen logisch, ja, hätte ich einfach mal mich anders verhalten, hätte ich ja wissen können, hätte ich anders gemacht. Das war schon krass, ja.
Und genau. Und dann siehst du wieder irgendwie, dass du sagst, egal was du tust, ist nie genug. Dann kommt das Manipulieren und Verunsichern, so, wenn ich jetzt, hätte ich das nicht und hätte ich das nicht machen sollen. Schuld liegt immer beim nicht toxischen Partner, der ja dann eben auch oftmals narzisstisch ist. Und da sind wir genau bei dem Punkt, Kontrolle, Isolation, also irgendwie war gefühlt alles in dieser Beziehung da. Und man hat trotzdem das Gefühl, man ist vielleicht schon an dem Punkt, mir ist das vielleicht auch schon peinlich, mir ist das vielleicht schon unangenehm und jetzt muss ich es irgendwie durchziehen. Und naja, jetzt will ich das auch keinem sagen, weil die sagen alle, ja Wolfgang, du Depp, bleib doch nicht oder mach doch dies oder geh doch. Da hat ja jeder dann immer irgendwie schlaue Sprüche. Mhm. Aber wie, du hast ja selber gemerkt, okay, was passiert hier? Die bricht mir gerade den Zeh.
Mhm. Wobei, das ist schon ein extremes Beispiel, weil eigentlich hat sie mir mit der Schwäche kokettiert, lustigerweise. Also das war jetzt eigentlich das sehr Extreme, aber eigentlich hat sie mit damit kokettiert, dass sie jetzt auch die Hilfe braucht und dass sie das erwartet. Also eigentlich hat sie eigentlich deswegen...
Ja, das sind wir beim weiblichen Narzissmus. Dazu kommen wir auf jeden Fall, da gehen wir tiefer rein. Und da sind wir immer in diesem vom Opfer zum Täter, vom Täter zum Opfer. Manipulation, Grandiosität, aber dann wieder in die Opferrolle. Also da, wir merken einfach, das ist ein Riesenthema und da gehen wir auf jeden Fall rein. Aber du warst hilflos, resigniert. Was warst du denn in dem Moment? Wie erinnere dich mal zurück an diese Situation, losgestellt von deinen Freunden, gebrochener Zeh, Schmerzen. Ja. Und auch so, was ist denn hier los? Was passiert hier gerade?
Ja, und das will man sich ja nicht so eingestehen. Also ich hatte auch schon damals eigentlich ein ganz gutes, glaube ich, Selbstvertrauen. Ja? Man will sich gar nicht eingestehen, was da eigentlich gerade passiert. Also du auf einmal in dieser schwachen Position bist, das ist jetzt mit vielen, vielen Jahren in der Retrospektive durchaus gut möglich. Aber in dem Moment habe ich mir doch gedacht, du bist ja hier schon der Selbstbewusste, also irgendwo auch stark für dich, also habe ich schon gedacht. Und dass da einer irgendwas macht, was dir gar nicht passt. Und das war so dieses Krasse, dass man dann sich das gar nicht so eingestehen wollte, in welcher schwachen Position man sich da inzwischen befindet. Ja.
Ja. Und deswegen, Ronny, haben wir auch heute gedacht, es wäre so gut, wenn wir Wolfgang mit dazu nehmen, um eben beide...
bin ich gleich ganz sprachlos.
Beide Seiten zu beleuchten, weil das halt super interessant ist und auch nochmal eine andere Situation eben mit reinbringen. Und wir wollen ja der Podcast für Männer, Frauen und alle anderen sein. Also wir wollen ja eben beide Seiten beleuchten. Wir wollen ja auch jeden Mann dazu einladen, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist und auch sagt, ja, kenne ich irgendwie. Ich werde hier irgendwie manipuliert. Sie ist die Schwache und das Opfer. Ich muss mich kümmern. Und dann springt sie da irgendwie auf den Zeh. Also das ist schon... Aber gut, gehen wir später nochmal näher drauf ein. Jetzt möchte ich nochmal Ronny hören.
Ja.
Was war dein Schlüsselmoment, wo du gesagt hast und auch für da draußen eben die Leute, die sagen, Mensch, ich bin vielleicht irgendwie auch in so einer Situation. Was war dein Schlüsselmoment?
Ja, ist lustig, weil eben ich habe es ganz anders wahrgenommen, meine toxische Beziehung als der Wolfgang. Und ich habe jetzt gerade, als du so erzählt hast, habe ich so drüber nachgedacht, was war so bei mir. Also es hat sich mehr so schleichend aufgebaut, würde ich jetzt sagen, aber mir sind jetzt zwei Dinge sind mir eingefallen, so gegen Ende der Beziehung, wo ich sage, also die sind mir einfach so, die haben sich so eingebrannt, weil die waren einfach so verletzend für mich. Da war das eine, da war ich auf einer Geburtstagsfeier eingeladen, mit einer sehr guten Freundin von mir sind wir da hingegangen und mein Ex-Partner wollte nicht mitgehen, weil er halt keinen Spaß wollte, auch für mich nicht. Und für sich selber auch nicht irgendwie. Jedenfalls war dann noch ein anderer Bekannter, also den er über fünf Ecken kannte, auch zufällig da. Und überhaupt, also es gab dann vorher ein riesen Trara und hingehen, ob ich hingehen darf oder nicht. Und ich gesagt, doch, ich möchte schon und habe mich dann doch irgendwie durchgesetzt. Und dann gab es noch eine riesen Diskussion, was ich denn da anziehen darf oder nicht. Und als ich ihm dann praktisch mitgeteilt habe, was ich gern tragen möchte, also es musste dann abgenickt werden, ob das dann nicht lächerlich ist oder nicht, ob das denn gut aussieht oder nicht, ob ich ihn dann mit meinem Outfit blamiere, wie ich dann aussehe oder nicht. Das war so die erste Stufe. Und als dann das festgelegt war, wie ich optisch dahin zu gehen habe, hat er mir noch so mit auf den Weg gegeben, ja, aber bitte denk dran, also das war ja noch vor Smartphones und so. Damals hat man noch mit Digitalkameras gearbeitet, wenn man weggegangen ist. Trotz allem, also es gab schon Dokumentationen, hat er gesagt, also bitte denk dran, wie so ein Vater, ja, bitte reiß dich zusammen und blamier dich nicht, weil jetzt stell dir mal vor, der andere, du führst dich irgendwie peinlich auf und der andere macht da Fotos oder Videos von dir. Wie sehe ich denn dann aus? Du als meine Freundin und dann trinkst du vielleicht zu viel? Wie sehe ich denn dann aus? Also bitte reiß dich zusammen, so nach dem Motto, wenn du schon hingehen musst, in dem Outfit, das okay ist, siehst du nicht ganz so schlimm aus wie sonst.
Und ich glaube, das ist genau das, was er so gut gemacht hat, ist so, ja, das kann man jetzt auch gut meinen. Ne? Ja. Denk dran, dass es dir nicht gut, ne, dass es dir gut geht und
Du möchtest ja auch nicht, dass es peinliche Fotos von dir gibt. So war das immer verpackt. Du willst doch auch nicht. Du willst
der
ja auch
hat
nicht
dich verunsichert und manipuliert zugleich, sodass du ja auch sagen kannst, ja, das hat er doch nur nett gemeint.
Genau.
Ne? Der meint es gut für dich. Und das ist das Perfide daran. Das ist wirklich perfide, wie er dich quasi ja auch gleich irgendwie hemmt da drin, jetzt jemanden zu fragen, Mensch, macht das dein Freund auch? Oder wie ist das eigentlich bei dir, dass du dir denkst, nee, nee, das sage ich mal gar nicht. Weil wenn dir jemand den Zeh bricht, ist ein bisschen klar, ne, das ist obvious. Okay, das macht man halt nicht. Aber so darf jemand ein Stück weit dir einen Tipp geben.
Was vielleicht klamottentechnisch gut ausschaut oder
aber
nicht?
So allein schon der Satz, wie du wirkst, was macht das mit mir?
Ja.
Das bezieht er ja gleich auf sich. Und da sind wir wieder in der Grandiosität des Narzissmus. Es geht ja um mich. Mein Ansehen könnte hier leiden.
Genau, da im Zuge dessen war auch, dass ich ihn nicht von der Uni abholen durfte, weil sonst sehen seine Kommilitonen hätten mich ja dann gesehen und es wäre dann vielleicht für ihn peinlich gewesen, wie ich damals ausgesehen habe als 22-jähriges Mädchen. Ja. Aber interessant, Gabi, deswegen, wie du das jetzt erzählt hast, ich meine, klar, wir haben uns schon öfter ausgetauscht über unsere Ex-Beziehungen, aber so. Ich glaube, du hast es auch nie unter toxischer oder narzisstischer Beziehung beleuchtet. Ich habe es zu dir gesagt, als wir das besprochen hatten hier, habe ich ihm gesagt, sag mal, deine Ex-Freundin, das war doch auch irgendwie nicht so ganz.
Ja, wir haben ja in der Vorbesprechung auch gesagt, nicht, dass die Leute denken, wir denken uns die Sachen aus, nur damit wir zu einem was zu erzählen haben. Das ist true story. Also das ist halt tatsächlich leider passiert. Mhm. Und ich habe Wolfgang gerade angeschaut, während du das gesagt hast, ich durfte meinen Freund nicht von der Uni abholen, weil ich nicht gut genug aussah.
Ja.
Und wir beide schauen uns an und schauen dich an und denken uns, du bist eine wahnsinnig schöne Frau. Hä? Also...
Aber damals musste ich ja auch noch blonde Haare haben, weil er das so gerne gemacht hat. Da sah ich wirklich kacke aus mit blonden Haaren.
Ja. Das ist also, da habe ich auch in der Praxis oft, den muss ich schlucken. Da muss ich manchmal schon schlucken, weil ich finde einfach nicht, dass das irgendjemand verdient hat, in irgendeiner Form so herabgewürdigt oder abgewertet zu werden. Und wir sind ja alle drei noch ein bisschen aus der Vorgeneration von Social Media in dem. Also ich habe mit Lokalisten angefangen.
Ja, ach Gott, ja, Lokalisten.
Das war so das allererste. Oder StudiVZ, genau, das waren so die ersten.
Aber Lokalisten, ja, das war so grün. War das? So ein grünes Logo.
Ne? Mhm. Ja, da war ja so ein bisschen, wo man sich vernetzt hat, aber ich glaube, da konntest du noch nicht Fotos und schreiben. Also das war ja...
Ach doch, man konnte schon Fotos und du konntest auch schon so DMs schreiben, heißt es ja jetzt.
Ach so, weil ich weiß noch, am Anfang hatte man noch so ein kryptisches... Dings und irgendwann konnte man Fotos, aber das hat auch ein bisschen gedauert und dann glaube ich aber nur, also nicht so eine Pinnwand oder so.
Nee.
Also du konntest nicht richtig bewertet werden. Und dann kam StudiVZ oder zeitgleich. Also wir sind ja ein bisschen dem voraus, was es jetzt ist. Und da möchte ich mal nicht mir vorstellen, wie das wohl gewesen wäre, wenn dir das heute passieren würde. Vielleicht würde es dir heute nicht passieren, aber dass man dann, also ja, du kannst einen nicht von der Uni abholen, aber du bist ja dann, du hast ja irgendwie so ein, du bist ja auf Social Media mit 22. Ja,
wahrscheinlich hätte ich mit ihm damals kein Social Media gehabt.
Genau, und da gibt es ja diese Beziehungen auch, wo die Männer sagen, ja, nee, ich halte das alles einfach getrennt und haben dann irgendwie ein Social Media Leben ohne Partnerin oder ohne je nachdem, Frau oder Mann, und trennen das dann ja so. Auch wieder an euch beide gerichtet, weil wir heute ganz viel mitgeben wollen. Was könnt ihr denn tun und nützliche Tipps? Was hättet ihr denn eigentlich gebraucht, um hinzuschauen, oder habt ihr hingeschaut und hättet ihr schon eine klare Anweisung gebraucht, dass irgendjemand gesagt hätte, hey Wolfgang, das geht so nicht oder das darfst du nicht machen oder Veronika, stoppt jetzt. Was hätte man als Angehöriger oder nahe Bekannter oder bester Freund, Freundin, was hätte man tun können? Was hättet ihr euch eigentlich gewünscht? Was hat euch vielleicht gefehlt? Weil ihr konntet ja nicht so googeln wie heute, ihr konntet nicht TikToks gucken. Was jetzt auch nicht immer das Richtige ist, aber besser als nix, in Anführungszeichen.
Tja.
Also mir hätte, und das hat mich ja schlussendlich dann auch gerettet, also gerettet hat mich ja die Alex.
Ja?
Ja.
War es nicht die Gitti?
Nee, es war die Alex. Okay. Tatsächlich, weil das war wirklich so die Perspektive von außen. Also meine Mutter, die hat mir schon immer mal wieder zurückgespiegelt, irgendwie ist die Beziehung nicht ganz so. Aber wenn es halt von den Eltern kommt, da denkst du immer, ja, klar, mei, dann immer so erst recht so ein bisschen, ja, in dem Alter. Also da war ich ja Anfang 20. Und die Alex dann, oder das ist eben das, wo ich meine, was mir geholfen hat. Und das war einfach die Perspektive von außen, weil ich war eben da so gefangen, das habe ich ja in der letzten Folge, glaube ich, auch schon gesagt, in dem ganzen Konstrukt, dass man überhaupt gar keine rationale Sicht mehr hatte auf die Sachen. Also eben, ich war schon so herabgewertet, ich habe mich schon so klein gefühlt und so hässlich und so schlecht, dass ich mir gedacht habe, nee, also das eben, ich muss ja froh sein, wenn dieser tolle Typ, als der sich ja dargestellt hat, mich hässliche, dummes Wesen überhaupt irgendwie mögen kann. Und wenn dann wirklich jemand von außen kommt, dessen Meinung dir auch wirklich wichtig ist und dann zu dir sagt, sag mal, was bist du denn? Du bist so toll und du bist so hübsch und was bist du denn mit diesem Gimpel? Eigentlich, ja. Was soll denn das? Was macht der denn mit dir?
Was lässt du mit dir machen?
Ja. Und ich habe mich auch lange nicht getraut, das zu erzählen, was da so gelaufen ist und was passiert ist. Ja.
Ich habe mich wahnsinnig Feedback zugekommen zum Thema Scham. Könnt ihr darüber sprechen, dass die Menschen sich ja so schämen und sich nicht trauen und sagen, ja, aber wenn ich jetzt jemandem erzähle, mein Freund sagt, ich bin zu dick, ich bin zu hässlich, ich bin zu irgendwas, wem soll ich das denn sagen? Und derjenige sagt vielleicht, ja, hat er ja recht oder hat sie recht oder...
Ja, oder es kommt dann, ja, dann geh doch.
Ja.
Das ist auch manchmal dann so die Reaktion, das ist dann so leicht gesagt, ja, sag mal was, dann trenn dich doch, was
also
soll denn das?
Bei mir war es auch so ein bisschen, also tatsächlich hatte ich auch einige, die mich dann darauf aufmerksam gemacht haben, sogar ganz viele.
Schon vor dem Ereignis?
Ja. Also schon längere Zeit. Und dann ist aber Folgendes passiert, dann ist tatsächlich auch diese Scham so ein bisschen aufgetreten, aber mit der Konsequenz nicht, dass ich mich von dem Mädel damals abgewendet habe, sondern dass ich mich von meinen Spätzeln abgewendet habe.
Situation.
Und weil ich wollte jetzt nicht noch mehr quasi hier meine offene Wunde dem Salz da bieten. Ja. Und genau, das war eigentlich.
Dann zieht man sich lieber zurück, weil es einfacher ist zu ertragen. Ja.
Ich hatte ein bisschen Glück, dass ich dann durch Studium einfach an einen deutlich entfernten Ort gekommen bin. Und das war so ein bisschen der Glück, wo ich dann auf einmal so ein bisschen gesagt, mein Koordinatensystem wieder neu ausgerichtet worden ist. Und dann gesagt habe, okay, jetzt merke ich doch, dass ganz objektiv was falsch läuft. Ja. Aber ja, also meine Freunde, ich glaube, man hätte mir noch sehr viel bewusster das machen müssen. Ja. Und,
was hättest du dir gewünscht, dass sie zu dir sagen?
Also es tut mir schwer. Also,
weil ich glaube, sie haben ja schon gesagt, die tut dir ja nicht gut, oder? Nicht?
Ja, aber das mal formuliert? Gerade da war das ja so eben, wie man ja sagt, also die Symptome von weiblichem Narzissmus, nur um kurz weiter reinzugehen, Größenwahn, Minderwertigkeitsgefühle, Manipulation, Grandiosität, fehlende Bescheidenheit und Fassade. Und da trifft ja bei dir, Wolfgang, das irgendwie zu, dieser Minderwertigkeitskomplex. Also sie ist ja eigentlich das arme Opfer.
Ja.
Und auf der anderen Seite springt sie dir auf den Zeh, dass er bricht. Also ist ja irgendwie so in ihrer Fassade, in ihrem Größenwahn, breche ich dem halt den Zeh. Der hat sich irgendwo
daneben
mit
dem anderen
unterhalten, breche ich den halt den Zeh. Ne? Und dann wieder im nächsten Moment macht sie die Fassade der heilen Welt und der schönen Beziehung.
Genau.
Und du stehst da, okay, warte mal, ist sie das? Ich bin jetzt verwirrt.
Ja.
Und das ist ja auch so, da musst du ja erstmal merken, was nehme ich überhaupt wahr, bevor du jetzt zu deinem besten Freund gehen kannst und sagen kannst, du pass mal auf, mir geht's gerade so. Und als Mann habe ich das Gefühl, wäre das wahrscheinlich schwieriger.
Ja, glaube ich auch.
Weil das ist ja noch schambehaftet und das ist ja noch mehr Schwäche, in Anführungszeichen.
Ja, also ich glaube, wie gesagt, ich glaube, dass es heute vielleicht nicht mehr ganz so wäre, aber damals durchaus, ja.
Und das ist ja auch schon wieder eigentlich dämlich.
Ja.
Das so, ne, dass diese Bilder dann auch so da, so auf der einen Seite sagt man, ja, die Frauen beschweren sich nur und zicken nur und meckern nur und motzen nur, der Mann sagt halt gar nichts und ein Indianer kennt keinen Schmerz und der muss da irgendwie durch, bla bla bla. Also ich glaube, da sind wir beide in unseren Rollenbildern manchmal noch gefangen. Die verschmelzen jetzt so ein bisschen und das ist auch gut so, dass man da irgendwie jetzt auch viel mehr forscht und viel mehr reingeht, dass man sagt, es gibt einen weiblichen und einen vermeintlich männlichen Narzissmus und dass man überhaupt einen Unterschied darin sieht und dass man das vielleicht betiteln kann. Jetzt reden wir die ganze Zeit von Narzissmus, was ja meistens zu einer toxischen Beziehung führt, worüber jetzt auch wieder alle sprechen und was ja so ein, ich sag mal, Modewort ist.
Ja.
Und das war ja auch der Titelname. Ist es ein Modewort oder ist es eine Diagnose? Wie schon in der letzten Folge gesagt, Narzissmus, Diagnose. Aber da haben wir ja gesagt, 3 bis 5 Menschen der Bevölkerung sind klinisch diagnostiziert. Jetzt gibt es eine riesen Dunkelziffer, die sich natürlich nicht diagnostizieren lassen. Das habe ich auch letzte Woche gesagt. Bei mir sitzen ja oftmals nicht die Narzissten. Die haben ja nicht das Problem. Die kommen ja nicht zu mir, sondern die Opfer der Narzissten kommen zu mir und sagen, ja, mein Chef, mein Vater, mein Partner, mein Bruder, mein wer auch immer oder Frau, Schwester, also ist ja wurscht. Die kommen dann zu mir und sagen, ja, ich leide unter denen. Außer aber sie werden, ich hatte schon 2-3 Leute von Gerichtswegen her, die das mussten. Also die mussten dann diese Therapiestunden vom Gericht empfohlen. Short story. Da war einer und der hat dann als erstes sich hingesetzt und dann so breitbeinig vor mich gesetzt und hat gesagt, ja, Julia, wir duzen uns, oder? Und ich war so, nee, tun wir nicht. Also, das entscheidet schon ich meistens. Ja. Oder mit dem Patienten, wenn man so 2, 3, 4, 5, 8 Stunden oder so hat. Wir haben uns immer gesiezt, Wolfgang und ich, bis du dazukommst. Dann waren wir beim Du. Das macht auch in der Paartherapie total Sinn, dass man sich duzt. Weil sonst sage ich, ja, Herr XY, Ihre Frau und so, das machst du nicht. Da gehst du ins Du. Und ich habe auch viele Patienten, mit denen ich ins Du gehe, weil das einfach passt. Aber das hast du ganz gemerkt. Der musste mich erstmal herabwerten. Der musste mich erstmal auf ein Du runterholen, damit ich mit ihm jetzt hier zusammen bin. Und wir jetzt hier uns irgendwie. Und der kam natürlich nach der zweiten Sitzung auch nie wieder, weil ich ihm gesagt habe, so funktioniert es nicht. Und dann war ich halt auch eine zickige Therapeutin. Und das klar. ist ja klar, wie alle sind.
Okay. Frau vor allem.
Ja, ist auch fein. Also es ist ja in Ordnung. Also deswegen sitzen die ja nie bei mir. Die, aber die weiblichen Narzissten, die sitzen schon bei mir. Weil die sind ja Opfer ihres ganzen Konstrukts. Die sagen dann, der Mann ist böse und alle sind böse und die Kindergärtnerin und alle sind, grundsätzlich wollen ihr nur Böses. Und dann musst du da erstmal das aufbrechen und sagen, ja, aber Moment mal, ist das wirklich so? Die hätte dann gesagt, ja, hypothetisch, mein Mann hat mich so weit gebracht, dass ich den aus Versehen auf den Fuß gesprungen bin und habe ich den Zeh gebrochen. Aber das wollte ich gar nicht so, aber der hat mich so provoziert und das war so. Und da würde ich sagen, ach Mensch, ja, sie arme, das ist ja wirklich so. Und dann gehst du ja erstmal und blickst hinter die Fassade und sagst, können wir noch mal ganz kurz darüber reden, wie es dazu gekommen ist? Und dann gehst du so tiefer rein und sagst, okay, was hat sie getriggert, was hat ihn getriggert, in welche Situation ist das gekommen? Vielleicht brauchen wir den Partner dazu, dass wir das so ein bisschen mehr aufmachen können. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir für mehr Aufklärung sorgen. Was ist Narzissmus, was ist weiblicher Narzissmus und was ist toxisch? Und toxisch, wie wir gesagt haben, ist kein Begriff aus der Psychologie in dem Sinne. Aber es ist so die Quintessenz daraus. Wenn ein oder zwei toxische Partner, narzisstische Partner sich miteinander, wird das nicht gut.
Ja.
Das klappt meistens nicht.
Nee.
Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, es beginnt bei dir selbst. Und wenn wir jetzt euch beide fragen, ihr seid ja so wahnsinnig unterschiedlich oft in euren Charakterstrukturen. Wie seid ihr denn beide in einer toxischen Beziehung gelandet? Wie ist denn das passiert? Also wie? Habt ihr das nicht gemerkt? Und das kann jedem von uns passieren.
Ja.
Also wirklich überhaupt kein Opfer-Shaming, Blaming oder irgendwas. Wie ist das euch beiden passiert?
Ja, also das geht eben, wie du schon in der ersten Folge gesagt hast, das geht so. Es gibt ja so verschiedene Schritte. Fängt an mit dem Lovebombing und es kommt so schleichend, ja. Und am Anfang ist also bei mir war es so, der war hervorragend da drin, irgendeine Fassade aufzubauen und sich ganz toll darzustellen als ganz toller Mensch. Und dann eben kriegst du dieses ganze Lovebombing und dann rutscht es dann so ganz langsam ins Narrativ, wie froh man ja sein muss um die Beziehung. Und das war bei mir auch so, der hat es auch geschafft, sich, wenn er mal Kontakt hatte zu meinen Freunden, sich als so toll darzustellen. Die fanden ihn alle ganz toll und super nett. Nee. Und haben dann mir das auch immer so zurückgespielt, ja, dass, oh Mensch, und das ist so ein netter Typ und man hat so viel Spaß mit dem und das ist so lustig und wie, hey, du kannst echt froh sein. Und alle Mädels waren neidisch und in meiner Abi-Zeitung, weiß ich noch, da waren dann so Umfragen und die süßesten Boyfriends und meiner war natürlich da drunter.
Nicht
ja. Ernst. Und das sind dann eben, und das konstruiert sich dann so langsam, langsam, langsam. Und er ist super toll und du wirst immer kleiner, kleiner, kleiner. Und ja. Und so rutscht man da rein. Und ja, schwierig. Wie war es bei dir?
Also es gibt schon sehr viele Gemeinsamkeiten. Doch genau sowas irgendwie auch. Also es war extrem schleichend. Es war auch, also am Anfang war es eher so, dass die ein sehr gutes Gefühl gegeben hat. Ja.
Ja.
Ja, genau. Und irgendwann fand ich es halt doof, also wirklich, wo es dann auch zum Konflikt kam, war, wie ich dann gemerkt habe, so jetzt von meinem Freundeskreis, der mir sehr, sehr wichtig war, werde ich immer mehr isoliert, ja. Es gibt bis heute noch eigentlich eine gute Freundin, aber diese Freundschaft hat zum Beispiel jetzt nicht ganz überlebt, ja. Also da seitdem ist so ein bisschen ein Cut drinnen und Ja, das habe ich gemerkt. Das wurde dann immer zum größeren Konflikt und dann hat sich immer mehr radikalisiert, das Ganze. Also das war dann ab dem Moment, wo ich mich gegen aufgelehnt habe. Ja,
dass die Isolation ja dann schon funktioniert hat und die Verunsicherung, ja, die werden ja alle recht haben, das sind meine Freunde. Mhm. Also die sind ja nicht doof, die sind ja nicht blind.
Gibt aber auch eine lustige Geschichte. Mhm, also, nee, lustig in Bezug auf Ronny und mich.
Ach so.
Es gibt einen Grund, warum wir uns kennengelernt haben. Haben wir uns so ungefähr, ich weiß nicht, 2 oder 3 Tage gerade gekannt, kennengelernt. Und dann sind wir ins Kino gegangen und Ronny hat ja da einen romantischen Kinobesuch erwartet.
Der Wolfgang hat mich um ein Date gebeten.
Oh, stimmt, ich kenne dich nicht.
Ja. Und hat ein Date vorgeschlagen, sage ich, ja logisch, ja, dann ein Date, was schwebt dir so vor? Ja, Kino. Und dann denkst du, ja logisch, ist ja ein Klassiker, ja, man geht ins Kino zu zweit und es ist dunkel und man teilt sich ein Popcorn. Und
da gab es noch kein Netflix und nichts.
Nein, und romantisch und man schaut sich irgendwie eine Rom-Com an oder so. Darf ich weiter erzählen? Ja, und dann so aus meiner Sicht, ja, und dann habe ich gesagt, ja logisch, dann gehen wir ins Kino und dann sage ich, ja, was magst du denn anschauen? Also damals, doch, man hat schon das Internet, man musste nicht mehr in die Zeitung gucken, was im Kino kommt.
Okay, so alt sind wir auch noch nicht.
Und dann sagt er, ja, also aber gleich kommt's, haltet euch fest, er möchte gerne Departed unter Feinden anschauen. Ich weiß nicht, ob unsere Hörer den Film noch kennen, also das ist jetzt dann 18 Jahre alter Film. Und also ist es keine Rom-Com.
Nein.
Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, Mai, okay, ich bin jetzt ehrlich gesagt eh nicht so ein Rom-Com-Fan. Gut, dann schauen wir uns halt das an. Wunderbar, sage ich ja. Welches Kino? Sag mir Uhrzeit und welches Kino? Dann reserviere ich für uns halt 2 Tickets. Ja, er ruft mich gleich nochmal zurück. Ja, okay. 10 Minuten später ruft er mich an und sagt, ja, also ins Matheser um die und die Uhrzeit und bitte 12 Tickets. Reservieren. Ich so, bitte?
Ja, aber darf ich erklären,
bitte,
warum?
Bitte, jetzt darfst du.
Das war schon, also ja, heute, also ich weiß gar nicht, ob ich es so bewusst gemacht habe, aber es war ganz klar, so aus dieser Erfahrung heraus, weißt du was? Jetzt schicke ich mal meine ganzen Freunde hin, die schauen sich das Mädel mal an.
10 nach 3 Tagen, ja.
Und dann, nee, weil dann habe ich gesagt, ich kann mir die Zeit sparen. Wenn die mir ein Ding, ich fange mich wieder an, da so langsam Schritt für Schritt da wieder Ding. Und habe gesagt, wenn die mir den Daumen nach oben zeigen, passt, können wir weitermachen. Wenn nicht, habe ich überhaupt keine Lust drauf, ja, weil das war dann schon, wo ich gesagt habe, das brauche ich nicht nochmal in meinem Leben. Und habe die da gnadenlos durchs Freundesassessment geführt, ja.
Ja, wir waren zu 12 im Kino, ja.
Hat sie bestanden. Aber das war tatsächlich.
Wie wir heute wissen. Spoiler. Sie wurde
angenommen.
Ja, angenommen.
Das war jetzt vielleicht nicht so das Beste, vielleicht, aber damals so die harte Konsequenz raus. Ja. Nee, weißt du was? Wer bei meinen Freunden nicht durchkommt, der kommt nicht durch. Ja?
Ja. Also. Und das ist ja jetzt mal, um kurz wieder ein bisschen ernst zu werden, was nur halb ernst ist, aber was ja auch total wichtig ist, auch das Traurige daraus ist, du zweifelst ja an deiner eigenen Kompetenz, ja, den richtigen Partner auszusuchen. Genau. Ne, mit wem rede ich da? Und deswegen fand ich das heute so wichtig und so cool. Danke, Wolfgang, nochmal, dass du heute dabei bist, dass man so aus der männlichen und der weiblichen Sicht zu sehen, ihr habt beide danach gezweifelt, okay, wir wollen beide nicht mehr das Gleiche. Wir sind völlig erschöpft aus diesem raus. Jetzt, ne, du auf
Wir wollten auch
Art
beide gar keine Beziehung in dem Moment, nee, genau, als wir uns kennengelernt haben.
Du hast aber gleich gedacht, okay, 2. Date, wenn, dann muss sie das bestehen und dann müssen die 10 Freunde jetzt antanzen und alle kurz sagen, ja, passt oder passt nicht. Und wir wissen ja, es hat gepasst. Aber wie du dir selbst nicht mehr vertraut hast, das selbst entscheiden zu können, weil du gedacht hast, nee, warte mal, also ich mache das jetzt einfach mit meinen 10 Freunden, mehr unbewusst. Heute würdest du es wahrscheinlich sogar bewusst machen, aber unbewusst damals, du warst dann höchstens 20,
nur wie 23 Jahre her ist.
21. Aber ne, dass man sich auch denkt, ja, du bist natürlich auch damals schon ein intelligenter Mensch gewesen, reflektiert auf eine gewisse Art und Weise, aber kommst gerade aus einer Beziehung, die dich irgendwie gefühlt alles gekostet hat, wo du irgendwie einen Zeh dagelassen hast, mehr oder weniger, ohne zu wissen, wie du da reingeraten bist und wie du ja auch wieder rausgekommen bist. Aber das wäre jetzt noch meine Abschlussfrage und wir haben noch ungefähr 3 Minuten, jeder also 1,5 Minuten. Wie seid ihr rausgekommen aus dieser toxischen Beziehung und vielleicht beide mit einem Tipp für Menschen, die in solchen Beziehungen sind, mit Narzissten, mit toxischen Partnern, wie habt ihr es geschafft, da rauszukommen?
Bei mir war es meine Freundin Alex und die.
Aber sie hat es ja nur geschafft, an dich ranzukommen, weil du selber gemerkt hast.
Ja. Also der Punkt muss irgendwann mal schon da sein, dass man so ehrlich zu sich selber ist, dass man sagt, oh.
Ja, aber ehrlich zu sich selber, weil du bist ja an dem Punkt, dass du ja dem glaubst. Also ehrlich zu dir selber, was heißt das?
ehrlich zu dir, das war bei mir zum Beispiel, wenn ich, dass mich einfach der Gedanke an ihn nicht mehr glücklich gemacht hat, sondern ja, traurig, verzweifelt.
Ja. Also Intuition, genau. Hast an ihn gedacht und dachtest, das stimmt was nicht.
Genau,
das,
es war nicht.
So,
genau.
So gehört das nicht. Ja. Und das war ja davor nicht. Du hast immer gedacht, naja, das ist so, das Teil.
Es liegt an mir, genau. Und da habe ich dann immer gemerkt, wenn ich zum Beispiel von ihm heim, wir haben ja nicht zusammen gewohnt, da habe ich ja noch zu Hause gewohnt. Wenn ich dann gefahren bin, mir ging es irgendwie immer schlecht. Ich bin nach Hause gefahren und jetzt noch ist es immer noch dieser Weg zum Auto. Ja, es hat sich einfach nicht mehr schön angefühlt. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, dass man wirklich intuitiv, und dann muss man auch diesen kleinen Funken, der sich dann so in einem regt,
ja,
beachten. Dieser kleine Zweifel in die andere Richtung, nicht gegen sich selber, sondern gegen die Beziehung. Und der ist dann aufgeleuchtet und dann kam zum Glück eben genau im richtigen Moment dann meine Freundin und hat den dann ein bisschen angefacht oder sehr angefacht.
Also so wie so ein kleines Feuer, was, genau, du selber gemacht hast, und sie hat es angepustet.
Sie hat es angepustet.
Sie hat den ganzen Sauerstoff,
genau, gegeben. Und hat mir dann auch das Gefühl gegeben, das bist nicht du und du kannst drüber reden und es ist nicht peinlich und lass dir das nicht gefallen.
Danke, Alex.
Ja, wirklich.
Großen Dank. Wie war es bei dir, Wolfgang?
Ja, also ich bin damals, auch ohne große Rücksprache, was damals ja schon was bedeutet hat, ja, im Nachhinein fällt mir gerade so auf, habe ich aber dann beschlossen, eben hier so 400 Kilometer weg zu studieren. Und das hat schon der Sache an sich mehr Probleme erstmal gegeben. Ja.
Also das räumliche Trennung.
Ja, räumliche Trennung. Das war so, ja, vielleicht so unterbewusste, ganz gute Entscheidung. Ich hätte auch in München studieren können. Die anderen wären auch halt weg gewesen. Aber und dann gab es tatsächlich einen Abend, werde ich nie vergessen. Grüße an Döner und Philipp. da haben wir gelernt zusammen, weiß ich noch. Und
Döner.
Das ist ein Vegetarier gewesen. Also, ja.
Markus heißt er.
Ja.
Markus, tut mir leid.
Den Namen kennt keiner ihn. Und auf jeden Fall, dann hat er irgendwann wieder angerufen, wieder kontrolliert. Er hat dann immer kontrolliert. Und dann hat er das Handy genommen und gemeint, hey, weißt du was, jetzt hör mal auf, die ganze Zeit zu belästigen. Hat aufgelegt und ich so, oh Gott, jetzt geht die Atombombe runter. Und dann hat er zu mir gemeint, weißt du was, ich lerne gerne, ich habe gerne Spaß mit dir und feiere mit dir, aber wenn du mit der weiter zusammen bist, dann hast du ja nichts mehr verloren. Das geht so nicht mehr. Ja? Das
hast du, okay, also von außen kam Druck.
Relativ stark.
Und dann also die anderen, du hast außen Druck gebraucht und räumliche Entfernung?
Genau. Und dann haben alle Jungs gemeint, ja, recht so. Und dann habe ich gemeint, okay, also in München sind alle relativ krass dagegen. Jetzt da, wo ich studiert habe, auch alle recht relativ krass dagegen. Und das war so dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, also jetzt passt wirklich was nicht. Und dann war wirklich so, nee, die passt nicht zu dir.
Aber es braucht so die Außenperspektive, oder?
Ganz massiv.
Ich glaube, das ist wirklich, es braucht.
Ich wollte gerade sagen.
Diese Außenperspektive.
Ne, das ist so, dass du irgendwie ja, du gerätst ja nicht ohne Grund da rein. Das ist jetzt vielleicht irgendwas liegt bei dir schon, keine Ahnung. Du bist vielleicht zu dem Zeitpunkt, wenn du zusammenkommst mit der oder so, dass du da vielleicht schon irgendwie relativ instabil oder so warst, aus welchem Grund auch immer. Oder aber aus einem Rettungsgrund und denkst, Mensch, die Arme muss gerettet werden. Ne? Jetzt gebe ich mal alles, um die oder den zu retten. Und dann gerätst du rein, brauchst aber schon irgendwie diesen Support von außen. Mhm. Und dann könnt ihr beide von Glück sagen, dass euer Netzwerk noch da war.
Ja.
Weil manche landen ja dann eben da, dass das Netzwerk irgendwann wirklich weg ist und sich zurückzieht und nicht mehr da ist, dass man dann sagt, naja, jetzt habe ich eh alle verloren, jetzt habe ich ja nur noch den oder die und muss da ja drin bleiben. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, diesen Menschen, der einem ja gegenübersteht, und jetzt kommen wir noch, wir sind heute länger, das macht nichts, jetzt kommen wir aber nochmal zu diesem Thema Ursachen von Narzissmus, weil das haben wir euch ja heute auch versprochen. Das ist, ne, sowohl eben die völlig überdimensionale Mutter- oder Elternschaft mit, Mensch, er hat ein Bild gemalt, ich glaube, er ist hochbegabt, ganz klar, oder sie, oder aber auch die völlige Distanz und die völlige Ignoranz des Kindes kann beides zu Narzissmus führen. Ne? Mhm. Also dieses, der Größenwahn wird quasi reingezogen im Sinne von, Mensch, also unser Kind ist das Tollste und Beste und dieser Erde und keine Ahnung, und wir werden den, ne, kennen wir ja auch vielleicht alle so Beispiele aus dem Umfeld, dann einmal jemanden, die kannte ich irgendwie, und der Sohn, der hat irgendwie im Abitur nicht ganz so abgeliefert, und dann, ja, wir klagen das Abi im Zweifel ein und sich auch denkt, naja, wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. Aber so, wo du diesem Kind beibringst, it's me, it's all around me, it's all about me und so, das kann zu Narzissmus führen. Und da gibt es im Prinzip so ein Stück weit in den ganzen empirischen Nachweisen zahlreiche Theorien, die in die eine, aber auch in die andere Richtung gehen, je nachdem, an wen du glaubst, in Anführungszeichen. Aber die psychodynamischen Theorien, die schlagen nicht auf eine Seite mehr oder weniger. Ja. Also das ist ein Stück weit Erblichkeit, bis zu 56% ergeben Studien. Mhm. Das ist quasi, keiner, dein Vater war Narzisst, dein Opa war Narzisst, dann wirst du das auch zu 56%. Aber du kannst genauso sagen, dein Vater und dein Opa waren Narzisst, aber du wirst das nicht, weil es sind ja noch viele Prozente übrig, die du vielleicht auch in deiner Erziehung aufnimmst und anders machst und sagst, wir erziehen dich jetzt anders. Und dann kommst du von der Erziehung zu deiner Umwelt, zu deinem Netzwerk, zu deinem System, in dem du bist. Und deswegen kann man das nicht ganz genau, ja, sag ich mal, auslegen.
Ja.
Es kann aus beiden heraus passieren. Mhm. Wenn wir jetzt an euch beide denken, ihr habt zwei Töchter und vorhin beim Essen haben wir unseren Disneyland-Trip gebucht. Für alle, die es nicht wissen, wir haben gesagt, wenn wir mal 1000 Streams haben, fahren wir ins Disneyland. Und das haben wir jetzt heute gebucht. Und da haben wir die Kinder auch so gefeiert, dass man sagen könnte, ja, die werden auf jeden Fall Narzissten. Und auf der anderen Seite haben wir gesagt, ihr müsst jetzt ins Bett, wir müssen arbeiten. Also werden es keine Narzissten. Also es gibt nicht den einen Weg, der genauso geht oder den anderen Weg, sondern es sind immer Momente und Situationen von dem. Und man muss offen bleiben, man muss, ich glaube, sich immer wieder selbst hinterfragen, sich immer wieder selbst reflektieren und kann den Grundstein ein Stück weit dafür legen, dass das vielleicht gar nicht erst passiert, dass du dich von einem narzisstischen Partner so beeinflussen lässt.
Mhm.
Aber auch da wieder, es kann jedem passieren. Ja. Und du kannst aus dem tollsten, besten, was auch immer Elternhaus kommen und es kann dir passieren. Und du kannst aus dem schlimmsten Elternhaus kommen und es kann dir nicht passieren. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig zu sagen, schaut auf euch, schaut auf euer Umfeld und schaut euch oder fragt auch mal euer Umfeld, wie seht ihr denn die Beziehung und was ist dann euer Gefühl? Und nicht zu sehr, dass ihr sagt, andere entscheiden, was ich für eine Beziehung führe. Also da so einen Mittelweg zu finden und wie wir letztes Mal auch schon gesagt haben, intuitiv zu sein.
Ja.
So, ihr habt ja beide gesagt, es hat bei euch intuitiv angefangen. So, bei Wolfgang, bei dir waren die Leute schon dagegen in München und haben schon gesagt, boah, nee, es geht irgendwie gar nicht. Und du so, ja, doch, geht schon. Bei dir waren Leute dagegen und dann gab es den einen Moment, wo ihr selber gedacht habt, ja, Moment mal, immer wenn ich an ihn denke, geht es mir gar nicht gut. Und dann kommt der eine Freund, der Döner heißt und sagt, nee, Freundchen, ganz ehrlich, so nicht. Und du denkst, ja, stimmt. Das hätte vor 5 Monaten vorher wahrscheinlich dann nicht passiert. Dann hättest du der Stefan das gesagt, gesagt, ja, Stefan, schleich dich.
Mhm. Ja.
Also es ist nicht der eine Mensch, sondern es ist die Intuition, die dann klickt und sagt, ja, stimmt, da ist doch, stimmt doch was nicht.
Ja.
Also ist das vielleicht unser gemeinsamer Tipp?
Kann man sagen, als Außenstehender, wie kann ich jemanden oder wie kann ich das erkennen, wenn sich eine Freundin von mir zum Beispiel, also ich denke mir, wenn die sich jetzt sehr zurückzieht, immer mehr und immer mehr.
Da sagst du schon zurückziehen.
Genau, dass man dann sagt, Rückzug. Hey, Achtung, pass auf und eben denk dir nicht.
Veränderung der Person, die vielleicht vorher extrovertiert war, sich ja auch irgendwie, ich sag mal, ein bisschen dementsprechend angezogen hat, wie dieser Charakter des Menschen ist. So, bei mir würde es jetzt, ne, bei dir würde man auf einmal sagen, du ziehst jetzt nicht mehr Röcke und Pullis an oder verrückte, bunte Klamotten, weil der Wolfgang plötzlich sagt, ich will das nicht.
Ja.
Dann würde ich vielleicht als Freundin sagen, sag mal, Ronny, was ist denn bei dir los? Nee, dem Wolfgang gefällt das nicht. Ich ziehe jetzt nur noch, weiß ich nicht, Jeans und Blusen an.
Ja.
Da würde ich schon sagen, willst du das oder will das der Wolfgang? Das darf man dann schon mal in Frage stellen. Also da wäre der Tipp schon mal nachzufragen, wenn Wolfgang sagt, wann ziehst du weiße T-Shirts an? Ja, die Veronika will das von mir. Ich darf keine schwarzen mehr anziehen. Okay. Und was willst du? Ja, eigentlich weiße T-Shirts. Ah, okay.
Das ist schon so nachfragend.
Freundlich nachfragen und derjenige, der die Frage gestellt bekommt, fühlt sich ja ertappt. Der weiß ja genau eigentlich, was los ist. Und ist er bereit hinzuschauen oder ist er noch nicht bereit? Nicht drängen, kein Druck, kein Zwingen, kein Entweder-Oder, kein, wenn du ihn jetzt nicht verlässt, Döner hatte recht. Aber im Normalfall würde ich sagen, setz niemanden vor die Wahl. Weil du verlierst wieder einen Freund. Und das.
Und der Freund verliert sich dann vielleicht in der Beziehung.
Ja.
Deswegen dranbleiben.
Dranbleiben ist ein Tipp. Mhm. Nachfragen ist ein Tipp. Immer unterstützen ist ein Tipp. Wir haben heute auch über die Tipps von Thorsten Sträter gesprochen. Und ein wichtiger Tipp ist eine ungefragte Umarmung auch einfach mal geben. Ich bin da und demjenigen eine körperliche Zuwendung geben. Das ist halt, da wird Oxytocin ausgeschüttet. Ja. Das ist immer wichtig und gut. Noch ein Tipp von euch?
Hast du noch was?
Von dir, Wolfgang, auch bei deine männlichen Kumpels?
Ja.
Also ich würde sagen, für sich tatsächlich manchmal auch Schwäche zu geben, auch vor den Freunden und darüber diskutieren. Und da, also das, glaube ich, hilft allgemein, ja. Aber das war schon damals so ein Hemmnis bei mir zumindest. Ja, und vielleicht aber auch für die anderen, also für die Dritten, die von außen kommen, das nicht nur lächerlich machen. Meine Freunde haben sehr viel dann dumme Sprüche gemacht, ja, okay, und so.
Aber gut, ihr wart 20.
Wir waren auch jung, wollte ich gerade sagen.
Oh, das würden die heute immer noch machen, aber
ich hoffe nicht nur.
Nein, ich glaube, die würden das schon differenzierter betrachten.
Ja, glaube ich auch.
Ja, wir haben vorhin auch gesprochen, seit wir den Podcast machen, der ein oder andere kommt auch auf euch zu und sagt, hey, wir haben das irgendwie auch und wir machen das jetzt. Und also so, klar, also es ist auch okay, ein paar Dinge mal lustig zu machen und das ist auch wichtig irgendwie.
Ja.
Ja.
Aber da sein ist, glaube ich, der wichtigste Tipp. Nicht jemanden gleich aufgeben und vor die Wahl stellen, keinen Druck ausüben. Und wir gehen auf jeden Fall noch tiefer rein in das Thema weiblicher Narzissmus. Ja. Ich glaube, da würden wir den Wolfgang sehr gerne wieder dabei haben, weil da kann er natürlich irgendwie auch aus der Opferperspektive mal reden.
Ja.
Das würde uns, glaube ich, sehr interessieren. Und da gehen wir gerne mit euch tiefer rein. Dann sage ich Dankeschön an euch beiden für eure Offenheit und für eure Geschichten heute.
Wir sagen danke für deine Einordnung.
Danke.
Gerne. Und
dann sagen wir alle
Servus!